Ja, da stimme ich dir zu, Martin. Ich habe gedacht, wie soll ich das alles in nur zwei Predigten reinpacken, was in dem Psalm drin steht. Aber ich bemühe mich. Ja, ich freue mich, hier zu sein. Und wir wollen gemeinsam den Text nochmal lesen. Ab Vers 7, die ersten Verse, hat Martin uns ja schon präsentiert. Da sparen wir ein bisschen Zeit, habt ihr jetzt schon im Kopf. Dann machen wir ab Vers 7 weiter und lesen bis Vers 22. Der Psalm hat 32 Verse, ist vielleicht in so zwei große Abschnitte gegliedert. Man sagt, ja, im ersten Teil, da kommt das ganze Leid und dann kommt der Lob. Aber wir werden entdecken, dass auch schon im ersten Teil viel Lob Gottes steckt und man das nicht so sehr trennen darf. Also Psalm 22, Vers 7, ich lese vor aus der neuen Genfer Übersetzung. Ich aber bin kein Mensch mehr, nur noch ein Wurm. Zum Spott der Leute bin ich geworden, das ganze Volk verabscheut mich. Alle, die mich sehen, verhöhnen mich, sie verziehen den Mund und schütteln den Kopf. Übergib deine Sache doch dem Herrn, rufen sie. Ja, soll Gott ihn doch retten, er soll ihm helfen. Anscheinend hat er ja Gefallen an ihm. Doch du, Herr, hast mich aus dem Leib meiner Mutter gezogen. Du ließt mich an ihrer Brust Vertrauen fassen. Seit mein Leben begann, bin ich ganz auf dich angewiesen. Vom Mutterleib an bist du bereits mein Gott. Bleib mir doch jetzt nicht fern. Die Not ist so bedrohlich nah und da ist niemand, der mir hilft. Gewalttäter haben mich umringt wie eine Herde Stiere. Wie mächtige Büffel aus Bashan haben sie mich umstellt. Sie reißen ihr Maul gegen mich auf wie hungrige und brüllende Löwen. Ich fühle mich, als wäre ich hingeschüttet wie Wasser. All meine Glieder sind wie ausgerenkt. Mein Herz ist wie flüssiges Wachs, das tief in meinem Inneren zerschmilzt. Ich bin ohne Kraft, ausgetrocknet wie eine Tonscherbe. Die Zunge klebt mir am Gaumen. Du hast mich in den Staub gelegt, dahin, wo die Toten liegen. Denn Menschen haben mich eingekreist wie Hunde. Eine Horde von Gewalttätern umringt mich. Wie sich ein Löwe in seine Beute verbeißt, so halten sie mich fest und geben meine Hände und Füße nicht mehr frei. Ich könnte meine Knochen einzeln zählen. Meine Feinde starren mich nur erbarmungslos an. Sie verteilen meine Kleider unter sich und werfen das los, wenn mein Obergewand bekommen soll. Du aber, Herr, bleibst nicht fern von mir. Du bist doch meine Kraft. Schnell, komm mir zu Hilfe. Entreiße meine Seele den tödlichen Schwert, rette mein Leben vor den Krallen dieser Hunde. Befreie mich aus dem Rachen der Löwen, rette mich vor den Hörnern der Büffel. Ja, David versucht hier auszudrücken, wie es ihm gerade geht. Und der Psalm fängt mit den Worten an, wie Martin das auch schon gesagt hat, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Diese Worte Jesu, die so bekannt sind, Jesus fühlt sich vom Vater verlassen. Und was auch spannend ist, um dem ein bisschen vorzugreifen, wenn ihr den Psalm einmal ganz lest, in Vers 32 wird der Psalm beendet mit den Worten, der Herr hat alles vollbracht, oder anders übersetzt, es ist vollbracht. Ist mir zum ersten Mal aufgefallen, dass Jesus die ersten Worte dieses Psalms und auch die letzten Worte dieses Psalms beide am Kreuz zitiert. Und wer weiß, ob Jesus nicht den ganzen Psalm zitiert hat, als er dort am Kreuz hing. Weil Jesus kannte sich aus in seinem Wort, im Wort Gottes, war dort zu Hause und vielleicht hat er diesen ganzen Psalm gebetet, ob laut oder leise, weil diese Worte für ihm auch als Mensch geholfen haben, auszudrücken, wie es ihm gerade geht. Und spannenderweise ist Jesus der Einzige, der das wirklich erlebt hat, das, was wir Menschen manchmal fühlen. Mein Gott oder Gott, warum hast du mich oder uns verlassen oder diese Welt? Jesus ist der Einzige, der das wirklich erlebt hat, als er die Sünde dieser Welt trug. Aber auch wenn es uns in diesem Psalm förmlich ins Gesicht springt, dass Jesus an vielen Stellen hier zu Wort kommt oder Jesus diesen Psalm zitiert, will ich den Fokus auf König David legen, zumindest im ersten Teil der Predigt. Und David fängt an mit diesen Worten: Warum hast du mich verlassen? Und ich habe mich so gefragt, ist das so etwas, was wir vielleicht auch empfinden, fühlen oder eine Frage, die wir schon mal gestellt haben? Oder stellen wir nicht vielleicht mehr die Frage: Mein Geld, warum hast du mich verlassen? Oder meine Gesundheit, warum hast du mich verlassen? Mein Glück, warum hast du mich verlassen? Oder sonstige Dinge, die wir meinen zu besitzen oder unser eigen sind. Und ich habe mich so gefragt, was wäre denn für mich in meinem Leben die größte Katastrophe? Was wär das, wo ich sagen würde, das wäre wirklich katastrophal, wenn das passiert? Was stürzt dich in deinem Leben in die tiefste Not? Ist es die Angst oder vielleicht das Gefühl, dass Gott dich verlassen hat? Und ich habe mich so gefragt, sind es die schlimmen Umstände oder Erlebnisse in unserem Leben, vor denen wir Angst haben? Was erschüttert uns? Oder was erschüttert uns mehr? Sind das vielleicht die steigenden Spritpreise oder die Tatsache, dass du beim Bibellesen keine Freude hast? Und ich glaube, das, was David hier ausdrückt, da liest man so schnell drüber. Aber diese Anklage und dieser Wunsch, der dort drin steckt, die Nähe Gottes zu erfahren, das finde ich großartig. Weil die Dinge, die uns Angst machen und die wir als schlimmste Katastrophe deklarieren, sind doch eher äußere Bedrängnisse. Oder vielleicht die Angst, dass der Krieg weiter bis nach Westeuropa schwappt. Und David drückt hier aus, was wirklich in seinem Herzen ist. Das war eine Stärke, deshalb lesen wir so viele Psalmen von ihm und können dort in sein Herz schauen. Und er schreibt, wie es dort aussieht, versucht dort Bilder zu gebrauchen. So funktioniert hebräische Poesie. Es sollen bewusst Bilder gezeichnet werden, die emotional sind und die uns helfen, Gefühle auszudrücken. David schreibt in Vers 15, mein Herz ist wie flüssiges Wachs, das tief in meinem Inneren zerschmilzt. Also was für ein großartiges Bild. Wenn man heute fragt, wie geht's dir, dann sagt man gut oder schlecht. Vielleicht manchmal schlecht, sehr selten, aber meistens sagt man gut. Aber David versucht hier wirklich auszudrücken, wie es ihm geht. Als ich bei WDL gearbeitet habe, habe ich so ein Seminar gemacht mit ein paar FSJlern und ich habe ihnen gesagt, versuch doch mal darzustellen in einem Bild, ja, heute hat ja jeder eine Kamera in seinem Handy, Fotoapparat, versuch mal ein Bild zu machen, irgendwas festzuhalten oder zu arrangieren, das beschreibt, wie es gerade in deinem Herzen aussieht. Das ist gar keine so leichte Aufgabe. Oder du kannst auch ein Bild malen oder schreib ein Lied. Und dann sagen 2/3 der Leute, ja, das ist nichts für mich, ich bin so der Praktiker, ich bin poetisch nicht begabt, ich bin auch künstlerisch nicht begabt. Dann sage ich, David war ein Elitekrieger, der Goliath getötet hat. Das war ein Praktiker, der auch pragmatisch war an vielen Stellen. Aber diese Ausrede zählt nicht. Versuch mal festzuhalten in dem Bild, wie es dir geht, wie es in deinem Herzen ausschaut. Das ist David, was David hier macht in jedem einzelnen Vers. Diese Parallelismen, wenn er schreibt zum Beispiel in Vers 21 und 22, entreiße meine Seele, rette mein Leben, befreie mich. Es geht eigentlich immer um dasselbe, aber er drückt es auf drei verschiedene Art und Weisen aus. Und es hilft, selber zu verstehen, wie es einem geht. Und David, der sehnt sich nach der Gegenwart Gottes. Und das ist auch sein Hauptproblem. Nicht, ich glaube, er beschreibt hier äußere Umstände, die ihn bedrängen. Er sagt, ja, das ist schwierig. Gott, wo bist du? Aber es geht ihm vor allem um die Gegenwart Gottes. Damit leitet er diesen Psalm ein. Gott, wo bist du? Und dann folgen seine ganzen Probleme, die Menschen, die ihn verfolgen, die ihn verachten, die ihn verstoßen. Aber sein Hauptproblem ist, dass er die Gegenwart Gottes nicht wahrnimmt. Und was auch spannend ist, David beschreibt ja später hier eigentlich eine Szene einer Hinrichtung oder einer Exekution. Er sagt, eigentlich stehe ich hier kurz vorm Tod. Ich weiß nicht, wie ich aus dieser Situation wieder rauskomme. Es ist eigentlich spannend, weil wir das von David so gar nicht kennen, diese Situation, zumindest die Geschichten, die in der Bibel beschrieben sind. Ist mir gar nicht sicher, von was er jetzt hier genau berichtet, was er dort erlebt hat. Vielleicht finden wir gar nicht die entsprechende Geschichte dazu in der Bibel überliefert. Wissen wir nicht, wo dieser Psalm zu verorten ist zeitlich oder was er genau damit meint. Aber was auch spannend ist, es kommt keine Klage der Ungerechtigkeit. Also obwohl er sich ja scheinbar in Bedrängnis findet von Menschen, die ihm irgendwie nachstellen, das ist ja jetzt keine Seltenheit, wenn es um die Psalmen Davids geht, dann lesen wir immer wieder, dass er bedrängt wird von seinen Feinden. Das hat er ja auch erlebt, als er verfolgt wurde von Saul zum Beispiel oder von seinem eigenen Sohn oder von Feinden Israels. Aber da schreibt er immer, zu Unrecht werde ich beschuldigt. Also bei David war Gerechtigkeit immer ein ganz, ganz starkes Thema. Da finden wir hier kein Wort. Er sagt nicht, ich werde zu Unrecht verfolgt. Er stellt diese Tatsache fest, dass er im Bedrängnis ist. Aber sein Fokus liegt auf der Gegenwart Gottes, die er scheinbar nicht erlebt. Und ich glaube, wir reden das heute oft klein. Zumindest gibt es so eine Tendenz, dass man sagt, vor allem die jungen Leute, die sind glaubensmäßig nur noch aufs Gefühl aus. Und das ist schwierig. Man spricht diesen Leuten dann manchmal sogar den Glauben ab, wenn man sagt, ja, die gehen nur in ihrem Lobpreis auf und das ist alles nur Gefühl. Was David hier aber sagt, sagt Gott, ich spüre dich nicht mehr. Ich nehme deine Gegenwart nicht mehr wahr. Da können wir sagen, ja, jetzt stell dich nicht so an. Glaube muss auch mal einfach, muss mal an die Wahrheiten festhalten. Das ist manchmal so. Und ich glaube, es ist gefährlich, wenn man anfängt, die Nähe Gottes zu negieren oder als etwas zu deklarieren, was Seltenheitscharakter hat. Ich glaube, das ist falsch. Ich verstehe auch die Intention danach, wenn manche Geschwister zu anderen sagen, du darfst nicht zu sehr auf deine Gefühle achten beim Glauben, weil später wirst du noch enttäuscht. Da steckt ja auch ein Funke Wahrheit drin. Aber man muss aufpassen, dass man seine Geschwister nicht vor vermeintlicher Enttäuschung bewahren will, dabei aber ihren Glauben tötet. Weil man das Leben mit Jesus entkoppelt von dem, was wir fühlen. Und wenn ich von Psalm 1 bis 150 durchlese, dann ist es eine Explosion der Gefühle. Da geht es nur darum, Gott, wo bist du? Wie kann ich dich erleben? Was hast du getan in meinem Leben? Wie kann ich dazu kommen, dich zu loben? Wie kann ich dich preisen mit der Tiefe meines Herzens und nicht einfach, weil man das so macht? Und die Sehnsucht, Gottes Gegenwart und Nähe zu spüren und zu erleben, die springt uns vor allem hier in den ersten 22 Versen förmlich ins Gesicht. In dem Psalm sehen wir das Herz dessen, der dort betet. Und das ist was Besonderes, weil ich glaube, es fällt uns als Menschen schwer, diese Gefühle auszudrücken. Es fällt uns schwer, Gefühle zu verbalisieren oder sie überhaupt nur zu identifizieren. Ja, wie geht es dir? Gut. Und dann weiß man selbst nicht so genau, was man sagen soll. Es ist ja nicht so, dass man den anderen anlügt, sondern man weiß gar nicht, wie ich das jetzt beschreiben soll. Du denkst, ja, hast du 3 Stunden Zeit, dann versuche ich dir zu erklären und es mir selbst auch zu erklären. Und wir wissen oft gar nicht, wie das geht, die Gemengelage unserer Gefühle zu beschreiben. Die Psalmbeter haben sich Zeit genommen, genau das zu tun, wofür wir heute keine Zeit mehr haben. Vielleicht erleben wir deshalb auch keine Erweckung mehr. In jeder Epoche der Erweckung spielten die Psalmen eine fundamentale und zentrale Rolle. Menschen haben sie entweder gesungen oder konnten sie auswendig, haben sie sich gegenseitig vorgesagt. Wir haben heute keine Zeit mehr, darüber nachzudenken, wie es uns geht. Dafür sind wir zu beschäftigt. Manchmal sind wir sogar zu beschäftigt mit Bibellesen, um zu überlegen, wie es uns überhaupt geht. Wenn man dann ein bisschen Zeit hat, muss man das ja noch reinhauen. Winfried hat das gestern schon gesagt, wir waren ja auf der Pastorenkonferenz in Rade. Und einer der Pastoren hat einen Satz gesagt, der ist bei mir eingeschlagen wie ein Meteorit. Er hat sich die Frage gestellt, was ist der wichtigste Besitz in meinem Leben? Hat er uns auch gefragt. Er hat gesagt, versuch das mal zu denken ohne alle Frömmigkeit oder mit aller Frömmigkeit, wie du das willst. Versuch einmal festzusetzen, was der wichtigste Besitz in deinem Leben ist. Und wisst ihr, zu welcher Antwort er kam? Und das hat mich bis jetzt, das bringt meine Synapsen immer noch zum Explodieren. Er hat gesagt, es ist meine Aufmerksamkeit. Der wichtigste Besitz in meinem Leben ist meine Aufmerksamkeit. Ich weiß nicht, ob ich diese Erkenntnis jetzt hiermit kleinrede, wenn ich es als Randbemerkung in dieser Predigt belasse. Dieser Mann, der diese Erkenntnis hatte, das finde ich spannend, der ist Pastor, arbeitet aber nicht zu 100%, weil er sagt, ich brauche Zeit, um mit Gott Zeit zu verbringen. Jetzt denkt man, ja, du bist ja Pastor, du machst ja doch den ganzen Tag. Es ist was anderes. Und ich finde es mutig, dass ein Mann sagt, ich verzichte auf Gehalt, vielleicht auf Möglichkeiten, weil ich sage, mir ist es so wichtig, mit Gott Zeit zu verbringen. Ich glaube, das sind Lebensmodelle, die wir mehr und mehr brauchen. Wir haben immer Angst, zu wenig zu arbeiten. Und wenn dann solche Erkenntnisse rauskommen, wenn wir uns mit Gottes Wort wirklich beschäftigen, dann bin ich begeistert. Und ich habe mich so gefragt, was schenken wir unsere Aufmerksamkeit? Und um hier beim Thema zu bleiben, schenken wir dem, was wir fühlen und was wir erleben, unsere Aufmerksamkeit? Was in deinem Leben ist es wert, dass es deine Aufmerksamkeit bekommt? Das finde ich eine ganz, ganz spannende Frage. Was ist es wert, deine Aufmerksamkeit zu bekommen? Meistens ist das, ich habe es jetzt gar nicht mitgebracht, mein Handy, da liegt es gut. Meistens ist es doch das Smartphone, was so viel Aufmerksamkeit bekommt. Weiß nicht, ob ihr das Ding kennt, wo man schauen kannst, wie viel Bildschirmzeit du so am Tag hast. Keine Ahnung, was da steht. 3 Stunden Aufmerksamkeit für diese zusammengestellten Chips. Das ist schon krass. Vielleicht sagst du auch, ich habe eine gute Begründung dafür, warum dieses Ding meine Aufmerksamkeit bekommt. Weil vielleicht hast du auch noch nie drüber nachgedacht, nimmst das Ding zur Hand, weil es bequem ist, wie es die meisten Menschen machen, weil man sich ablenken will oder sonst etwas. Und ich will auch gar nicht davon anfangen oder fragen, wie viel Aufmerksamkeit das Wort Gottes verdient in unserem Leben. Was verdient unsere Aufmerksamkeit? Das finde ich eine ganz, ganz starke Frage. Welchen Dingen sprichst du Wert zu in deinem Leben? Mit den Dingen, mit denen du dich beschäftigst, denen du deine Aufmerksamkeit widmest, sprichst du Wert zu? Und ich will dich fragen, hast du jemals eines deiner Gefühle oder deiner Erlebnisse aufgeschrieben? Also so richtig, du kannst auch im Computer, aber mit Hand hilft manchmal noch mehr. Ich glaube, wenn du das noch nie getan hast, dann werden dir die Psalmen ein Stück weit immer rätselhaft bleiben. Weil das ist genau das, was die Psalmbeter hier getan haben. Sie haben das, was sie fühlen oder meinen zu fühlen, versucht auszudrücken, weil es schwierig ist. Wisst ihr, ich kann euch viel von Klettern erzählen. Da könnte ich euch auch 3 Stunden erzählen, ohne Punkte und Komma, weil mich das begeistert. Ich könnte da stundenlang schwärmen, vielleicht wäre dann der ein oder andere danach auch begeistert und würde denken, oh, wenn ich nochmal 30 Jahre jünger wäre, dann vielleicht. Aber wisst ihr, du wirst nie begreifen können, was für eine Freude, Begeisterung und Leidenschaft beim Klettern freigesetzt wird, wenn du es nicht selbst tust. Ich glaube, das leuchtet uns allen ein. Da kann man Dinge faszinierend finden, wenn man sie hört, aber wenn man sie selbst nicht tut, dann bleibt einem das immer ein Stück weit verschlossen. Genauso ist es mit dem Psalm. Hier schreiben Menschen ihre Begegnungen, ihre Nöte, ihre Zweifel, ihre Sorgen, sprich ihre Emotionen in Beziehung zu Gott aus. Und früher habe ich immer gedacht, ja, solche Dinge aufschreiben und so, oder wie man das nennt, Tagebuch schreiben oder wie auch immer, das ist nur was für besonders geistliche Leute oder Leuten, denen das liegt. Das dachte ich früher auch immer, ich bin aber keiner, dem das liegt, und ich merke trotzdem, dass es mir gut tut, diese Dinge aufzuschreiben. Und es hilft mir zu verstehen, was diese Psalmbeter wirklich meinen. Nochmal, ich glaube, wenn du das nicht tust, praktizierst oder vielleicht mal ausprobierst, das aufzuschreiben, was du erlebst und was du fühlst, dann wird dir der schönste Teil der Bibel verwehrt bleiben. Luther hat mal gesagt, die Psalmen sind die Bibel in der Bibel. Das ist so der Kern. Deshalb hat er sich auch so viel Mühe gegeben, die Schönheit der hebräischen Sprache ins Deutsche zu übertragen. Auch wenn uns das heute manchmal ein bisschen weit weg ist, weil die Sprache nicht mehr so aktuell ist, wie sie vor 500 Jahren war. Dir fehlt schlichtweg die Übung, wenn du es nicht selbst mal ausprobierst, die Psalmen zu verstehen und in ihnen zu Hause zu sein. Und ich glaube, wer mit seinen Gefühlen, Ängsten und Zweifeln nicht im Wort Gottes zu Hause ist, der wird auch nicht fragen brauchen, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er vermisst Gott mitunter gar nicht. Mir war es wichtig, ein paar Sachen hier einleitend zu dem Psalm zu sagen, weil es sonst nicht so einfach ist, sie zu verstehen. Ich will euch jetzt noch drei Punkte mitgeben, die ich in den Versen besonders spannend fand, wo es immer wieder so einen Wendepunkt gibt. Es wird dreimal beschrieben, je nachdem, was ihr für eine Übersetzung habt, du aber oder du. Je nachdem, was ihr für eine Übersetzung habt, wird es anders ausgedrückt, aber es gibt solche drei Brüche oder Wechsel in dem Psalm. Das erste hat der Martin schon vorgelesen, das ist direkt am Anfang, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wo bist du? Warum erlebe ich dich nicht? Warum greifst du nicht ein? Ich rufe am Tag, ich rufe in der Nacht, es bringt alles nichts. Was David dann entgegnet ist, du aber bist heilig. Mein Gott, du wohnst dort, wo dein Volk Israel dir Loblieder singt. Unsere Väter setzten ihr Vertrauen auf dich, sie vertrauten dir und du hast sie gerettet. Zu dir schrien sie um Hilfe und sie wurden befreit, sie vertrauten auf dich. Also ihr habt es gemerkt, dreimal kommt da das Wort Vertrauen vor. Aber der erste Punkt ist die Heiligkeit Gottes. Das habe ich nicht kapiert, muss ich euch ehrlich sagen. Aber wie kommt David von diesem Thema zur Heiligkeit Gottes? Ich will mit euch drei Gefühle versuchen zu identifizieren, die David vielleicht hier beschreibt. Und drei Versuche, auf diese Gefühle zu reagieren. Ich glaube, das sind diese Du-Aber. Ich glaube, das ist Davids Versuch, auf seine Gefühle angemessen zu reagieren oder Gott reagieren zu lassen. So möchte ich diesen Psalm mal auslegen. Das Gefühl, was David hier versucht zu beschreiben, ist, glaube ich, Einsamkeit. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Es ist nicht so einfach, Gefühle zu beschreiben. Es war irgendwie Mühe, das zusammenzufassen. Vor allem, wenn es Gefühle von anderen sind. Aber ich glaube, hier können wir ein Stück weit Einsamkeit identifizieren. Und David fühlt sich einsam und verlassen von Gott und sagt dann, du aber bist heilig. Was hat das mit der Einsamkeit zu tun, die David hier beschreibt? Die Heiligkeit Gottes. Was er hier tut, ist, er sagt, du bist heilig, das bedeutet, du bist ohne Fehler. Ein Stück weit, du bist auch abgesondert als Gott, du bist anders als wir Menschen. Aber zu deinen Eigenschaften gehört auch, dass du vertrauenswürdig bist. Die Väter Israels haben dir vertraut. Dreimal steht das da. Und er hat gesagt, sie wurden nicht enttäuscht. Sie wurden nicht enttäuscht. Gott, wenn ich einsam bin und die Einsamkeit mich plagt, dann sagt David hier, dann ist es wichtig, daran festzuhalten, dass Gott zu seinem Wort steht. Und Gott hat gesagt, dass er seine Kinder nie verlässt. Und David sagt, und deshalb appelliere ich Gott an deine Heiligkeit. Wisst ihr, wenn wir so negative Gefühle haben, dann versuchen wir, die oft schnell loszuwerden. Also erst versucht man sie zu negieren und klein zu halten und dann versucht man sie oft schnell wieder loszuwerden, die negativen Gefühle, wo wir Einsamkeit vielleicht dazu zählen. Bei Einsamkeit funktioniert das dann vielleicht folgendermaßen: Wir schenken anderen Dingen unsere Aufmerksamkeit, das ist so eine Möglichkeit. Ich lenke meine Aufmerksamkeit einfach auf etwas anderes, um mich ein bisschen abzulenken. Oder wenn es um Einsamkeit geht, dann sage ich, oh, ich umgebe mich einfach mit vielen Menschen, dann wird die Einsamkeit schon irgendwie weggehen. Einfach ständig unter Menschen sein, dann ist es kein Problem. Es lindert vielleicht den Schmerz, aber es bekämpft ihn nicht. Gerade wenn es um Einsamkeit geht. Und David fühlt sich, glaube ich, deshalb einsam, weil er mit Gott schon mal etwas erlebt hat. Er vermisst die vertraute Zweisamkeit mit seinem Schöpfer. Und ich glaube, Einsamkeit ist die Sehnsucht nach Beziehung. Wisst ihr, man hört es ja oft bei Corona, was hat man vermisst? Die Gesellschaft, dass man zusammenkommt und mit anderen irgendwie Gemeinschaft hat. Ich glaube, Einsamkeit kann man nur dann empfinden, wenn man mit jemand anderem schon mal etwas erlebt hat und sagt, ich sehne mich nach der Beziehung mit dem anderen. Man kann sich auch nach Gesellschaft sehnen. Ja, einfach, dass Menschen da sind. Ich glaube, das hat aber wenig mit Einsamkeit zu tun. Das hat vielleicht eher was damit zu tun, dass man allein sein will oder allein sein kann. Einsamkeit stillt man nicht durch nette Gesellschaft. Einsamkeit kann nur gestillt werden, wenn Beziehung wiederbelebt wird. Oder wenn man vielleicht ganz bewusst in neue Beziehungen investiert. Und David nagelt Gott hier fest und sagt, du bist heilig, steh zu deinem Wort. Ich fühle nicht, dass du da bist, aber ich sehne mich danach. Ich sehne mich danach, dass du endlich kommst und ich wieder Gemeinschaft mit dir haben kann. Einsamkeit ist die Sehnsucht nach Beziehung. Und ich glaube auch, dass Einsamkeit wehtut, aber sie ist ein geistliches Lebenszeichen in dunklen Zeiten. Und ich will dich ermutigen, appelliere in deiner Einsamkeit an die Verheißungen des lebendigen Gottes. Das Gefühl kannst du damit nicht betäuben, aber du kannst deinen Blick in die richtige Richtung lenken. Und wer seine Einsamkeit ständig mit Gesellschaft betäubt, der schneidet sich selbst seine Sehnsucht nach der Nähe Gottes ab. Also ich finde das ein ganz, ganz spannendes Thema. Einsamkeit. David fühlt sich verlassen, weil er sich nach der Beziehung zu Gott sehnt und nicht einfach nach Gesellschaft. Das ist ja spannend. Er sagt ja, da hätte er einlenken können, du bist doch heilig, Gott, du wohnst dort, wo dein Volk Israel der Loblieder singt. Und Sohn David könnte man jetzt erwarten, ja, und da will ich auch sein, ich will mit dir Loblieder singen, in der Gemeinschaft der Heiligen, damit ich nicht mehr so einsam und allein bin. Kommt hier nicht. Er stellt hier nur fest, du bist dort, wo man dir Loblieder singt. Aber er sehnt sich nicht nach der Gemeinschaft der anderen Israeliten, um zu sagen, ich muss nur noch mal dahin gehen und dann wird es besser. Nein, das ist eine andere Form von Einsamkeit. Also ich sehne mich nach Gott, nach dir allein. Das ist seine Reaktion auf Einsamkeit, finde ich ganz stark. Dann ein zweites Gefühl, was ich denke, identifiziert zu haben, ist Selbstzweifel. Selbstzweifel. Da kommen andere Menschen, er sagt, ich bin aber kein Mensch mehr, ich bin nur noch ein Wurm. Also da ist er ganz, ganz tief unten. David sagt, ich bin völlig am Boden. Ich bin zum Spott der Leute geworden. Die Leute verhöhnen mich. Ja? Sie veräppeln mich. Sie verspotten mich und sagen, ja, soll Gott ihn doch retten. Das ist doch so einer, das ist doch so ein super Frommer, könnte man vielleicht sagen. Ja, das soll er doch zu Gott gehen mit seinen Problemen. Der wird ihm dann schon helfen. Ja, das ist, was die Leute über ihn sagen. Dieselbe Leute, von denen er sagt, ja, das ist Israel, das ist dein Volk, die singen dir Lieder. Und scheinbar sind dieselben Leute auch diejenigen, die ihn hier verspotten und verachten. Also es ist eine krasse, krasse Diskrepanz. Wie begegnet David diesen Selbstzweifeln? Und das Schlimme ist ja, vielleicht ist es auch so ein Muster, dass manchmal die Frommen unsere Selbstzweifel noch verstärken oder die vermeintlichen Geschwister. Ja, wie kann das denn sein? Ich glaube, das ist so ein Muster. Wir lesen das auch bei Hiob. Wenn es Menschen schlecht geht, wenn sie Leid erfahren oder schlimme Dinge und es geht und geht einfach nicht weg, dann fängt man irgendwann an, die Schuld bei demjenigen Menschen selbst zu suchen. Ob man das nun selbst ist, ja, meistens fängt man selbst dann an, bei sich zu suchen. Und dann auch die anderen, dass sie sagen, ja gut, vielleicht ist er ja auch ein Stück weit selbst dran schuld. Wenn das so lange ist und nicht besser wird, dann muss es ja auch, dann ist er vielleicht ein Stück weit auch selbst dran schuld. Ich weiß nicht, ob ihr solche Gedanken kennt. Ich kenne Menschen, die versuchen, als Christen andere so zu trösten und stechen damit den Leuten ein Messer in den Rücken. Und so hat sich David hier, glaube ich, auch gefühlt. Da hast du schon selbst Zweifel und da kommen die eigenen Leute noch und verspotten dich. Und dann David noch als König, als jemand, der Verantwortung übernommen hat, der das Land zur Blüte geführt hat. Und dann kommen die Leute und dem König geht es mal schlecht. Und dann wird er direkt verbal auch zerstört. Und auch hier, David schreit nicht nach Gerechtigkeit. Ist auch wieder spannend. Und ich glaube, das hilft auch nicht, wenn man Selbstzweifel hat, dass man nach Gerechtigkeit schreit. Wenn dich Selbstzweifel plagen, dann mach dir bewusst, von wem du abhängig bist. Vers 10, doch du, Herr, hast mich aus dem Leib meiner Mutter gezogen. Du ließ mich an ihrer Brust Vertrauen fassen. Seit mein Leben begann, bin ich ganz auf dich angewiesen. Das ist seine Antwort auf seine Selbstzweifel. Er schaut nicht auf sich und versucht, sich selbst groß zu reden. Wisst ihr, das ist ja das, was der Mensch so versucht. Wenn du Selbstzweifel hast, dann kannst du auch ganz einfach andere schlecht machen. Das hilft. Je kleiner du andere machst, desto größer erscheinst du selbst. Das hilft bei dir und vor anderen. Das hilft. Das hilft gegen dieses Gefühl der Selbstzweifel. Will ich gar nicht in Abrede stellen. Oder du machst ein schön, perfekt arrangiertes Bild und stellst es auf Insta oder in einem WhatsApp-Status, dass alle sehen, oh ja, er kann ja irgendwie doch was oder kriegt doch was auf die Reihe oder hat gerade was Gutes gegessen. Keine Ahnung, was man da alles so postet. Oder du kannst dich auch vor anderen schlecht machen, in der Hoffnung, Ermutigung zu bekommen oder dass die anderen das verneinen. Ja, kennt ihr das? Man macht sich so schlecht vor anderen und hofft, ja, hoffentlich verneint das, damit ich mich ein bisschen besser fühle. Das ist auch eine Strategie, die dieses Gefühl der Selbstzweifel ein Stück weit betäubt. Aber das ist es, ist eine Betäubung und kein Anpacken der Ursache. Du bist wertvoll, weil Gott das bestimmt hat. Und das ist, was David hier aufgreift, wie er es später im Psalm auch nochmal schreibt. Gott hat uns, bevor die Welt geschaffen war, hat er uns gewollt, hat er uns geformt im Mutterleib. Und deshalb sind wir wertvoll. Das ist das, was unserem Selbst Ermutigung geben sollte oder uns eine Lebensberechtigung geben soll oder einen Wert geben soll. Wenn dich Selbstzweifel plagen, dann beschäftige dich vielleicht mal mit der Frage der Erwählung. Hat Gott mich erwählt? Fühle ich das auch? Nicht nur weiß ich das im Kopf. Forsche danach, warum Gott dich liebt und wie viel Würde er dir verleiht. Wisst ihr, der Mensch muss sich heute selbst um seine Würde kümmern. Der Mensch muss sich heute, wenn du dich heute schlecht fühlst, dann bist du selbst dran schuld. Das passiert, wenn man Gott ausklammert und den Menschen entkoppelt von Gott, dem Schöpfer. Weil dann ist der Mensch nicht mehr als ein Tier. Dann ist er vielleicht gerade das am best entwickelste Tier. Aber wo kommt seine Daseinsberechtigung her? Wo kommt sein Wert her? Ja, vielleicht dann in dem, was er schaffen kann, in dem, was er leistet, in dem Denkmal, das er sich baut. Wer an sich selbst zweifelt, der braucht Zuspruch von außen und nicht einfach nur die Selbstbeweihräucherung zu sagen, ja, ich schaff's ja doch, ich kann das, Autosuggestion oder man versucht, sich selbst großzureden. Und wenn du das nicht schaffst, bist du selbst dran schuld. Du musst dich um dich selbst kümmern, weil kein Schöpfer mehr da ist, der dir Würde verleiht. Das ist die Welt, in der wir leben. Vielleicht kriegen wir das manchmal gar nicht so mit, aber so ticken die Menschen um uns drum herum. Die Menschheit versucht, sich wie Münchhausen an den eigenen Haaren aus dem Sumpf zu ziehen. Es ist aussichtslos. Der Mensch hat ohne Gott keinen beständigen Wert. Wo kommt der menschliche Wert her, wenn Gott uns den nicht zuspricht? Und wir sehen das ganz oft praktisch, das können wir in den Medien auch schon lesen, in der Überhöhung der Tiere. Und das klingt auch ganz niedlich, wenn was weiß ich, 8 Millionen gespendet werden, damit die Koala-Bären in Australien jetzt nicht ausrotten nach den Bränden und so. Man muss die Art erhalten. Finde ich schön, es ist super. Aber da steckt schon ein Gedankengut drin, was den Menschen klein macht und legt die Bahn für eine willkürliche Vernichtung der Menschen, die sich am Ende nicht stark genug behaupten können. Und ich will da jetzt nicht schwarz malen, aber es ist die Folge der Ideologie, die wir im Moment im Westen verfolgen. Und deshalb müssen wir da einen Gegenpol setzen und diesem Gefühl auch für uns in unserer Beziehung zu Gott begegnen. Weil das immer mehr wird. Der Mensch, der sagt, du musst dich um dich selbst kümmern. Er sagt, nein, mein Wert kommt vom Schöpfer, der mich geschaffen hat. Das ist Davids Reaktion auf seine Selbstzweifel, auf die Angriffe der Menschen um ihn drumherum. Ein drittes Gefühl lesen wir in Vers 20 beziehungsweise davor. Ja, da geht es jetzt richtig zum Eingemachten. Da benutzt David Bilder, die wirklich in die tiefsten Tiefen seiner Seele blicken lassen. Ich bin ohne Kraft, ausgetrocknet wie eine Tonscherbe, meine Zunge klebt am Gaumen. Du hast mich in den Staub gelegt, dahin, wo die Toten liegen. Die Menschen haben mich eingekreist wie Hunde und so weiter. Ich könnte meine Knochen einzeln zählen. Also David ist wirklich zermürbt, könnte man sagen. Das ist vielleicht das Gefühl. David ist zermürbt. Keine Kraft mehr. Fertig. Wirklich bis zum Ende und am Anschlag nicht mehr fähig, irgendetwas zu tun. Und in Vers 20 kommt die Antwort. Die ist ein bisschen vielleicht fast schon zu flach. Du aber, Herr, bleib nicht fern von mir. Ja, hier merkt ihr, hier kommt er wieder zum Anfang. Und deshalb sehen wir ja auch ein Stück weit den Abschluss vom ersten Thema. Bleib nicht fern von mir. Das, was er am Anfang fühlt, du bist fern von mir, greift ihr hier nochmal auf. Bleib nicht fern von mir. Du bist doch meine Kraft. Schnell komm mir zur Hilfe. Deshalb ist es auch so elementar für David, dass Gott bei ihm ist, weil er sagt, du bist meine Kraft. Nicht du gibst mir Kraft. Du bist meine Kraft. Und Jesus konkretisiert das später in dem Vers, Johannes 15, Vers 5. Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Nichts. Das ist, glaube ich, was David hier meint. Das drückt genau das aus. Er sagt nicht, ja Gott, du musst mir zu Hilfe kommen oder ich brauch deine Kraft. Nein, du bist meine Kraft. Bleib nicht fern von mir. Ich erwarte und brauche deine Gegenwart, weil du meine Kraft bist. Nicht, weil ich mich besser fühlen müsste oder weil ich ein bisschen mehr Kraft bräuchte, sondern weil ich weiß, ohne dich kann ich nichts tun. David braucht diese Kraft, weil seine Kraft aus Gott allein kommt. Und wisst ihr, das klingt oft so nach christlicher Floskel. Ja, Jesus ist meine Kraft. Aber was bedeutet das wirklich? Was bedeutet das? Und deshalb ist David so erschüttert, dass er die Gegenwart Gottes nicht wahrnimmt, weil die Quelle seiner Kraft versiegt ist. Und hier geht es um mehr als nur körperliche Erschöpfung oder ich habe zu viele Aufgaben für meine Kraft oder für meine Zeit. Hier geht es um den Todeskampf, aus dem David keinen Ausweg mehr sieht. Und David muss diese Kraft Gottes vorher erlebt haben, sonst würde er sie nicht so schrecklich vermissen. Und wenn wir an David als König denken, dann ist uns vielleicht ja auch klar, dass er viel Kraft brauchte. Er war ja König, ja, also er musste mehr leisten wie alle anderen. Und vielleicht hast du auch den Satz die letzte Zeit mal gehört und vielleicht selbst gesagt, ich wollte im Moment kein Politiker sein. Man versucht dann, so eine kleine Solidarisierungsgeste mit den Politikern, die sonst so angeprangert werden und sagt man, im Moment wollte ich kein Politiker sein, man kann es ja nur falsch machen, gell? Diese Verantwortung, das wäre zu krass. Das ist vielleicht auch das, was man manchmal auf David projiziert, das war ja der König, der hat besonders viel Kraft gebraucht. Ich wäre nicht gern in so einer schwierigen Situation. Die Zeiten sind schwierig im Moment und ich glaube, dass sie auch immer schwieriger werden. wenn wir nach vorne schauen. Wenn wir nach vorne blicken, ist es düster, aber liegt nicht darin genau die Möglichkeit, Gottes Kraft zu erleben oder zu erfahren? Als ich zum ersten Mal so richtig in den Bergen war zum Klettern, da haben wir einen Klettersteig gemacht, der Daniel Paul und noch ein paar andere, in Leukerbad, der schwierigste Klettersteig in der Schweiz, so als Einstieg haben wir den gleich genommen. Und da sind wir da hoch und ich weiß es noch gut, als wir dann oben standen, nach stundenlangen Stahlseilen hoch und durch Wände klettern, mussten wir noch runter. Und das war nicht weniger anstrengend und ich weiß noch ganz genau, wir hatten überhaupt keine Ahnung, da war dann so ein Schneefeld, wir dachten, es wäre ein Gletscher und da darf man nicht drüber gehen wegen den Gletscherspalten, sind dann so ein abwärts geschichtete Fels runter, das war super anstrengend, man ist die Hälfte nur gefallen. Und ich weiß auch ganz genau, wir hatten noch Prinzenrolle. Für jeden eine. Und das war wirklich, ich werde das nie vergessen, ich habe diese Prinzenrolle gegessen und hast du gemerkt, auf einmal war wieder Kraft da. Ja, dieses kleine Stück Kohlenhydrate, das hat Kraft gegeben. Und wisst ihr, ich habe das sonst nie so erlebt. Wir essen, obwohl wir noch keinen Hunger haben. Wir essen, weil man halt um 12:30 nachmittags isst oder morgens um 7 frühstückt. Und die Kraft Gottes erleben wir erst dann, wenn wir oft, wenn wir mit unserer Kraft zu Ende sind. Und das ist dann auch der Punkt, wenn wir Gottes Kraft in Anspruch nehmen, wenn unsere Kraft nicht mehr reicht. Deshalb fällt es uns auch so schwer zu verstehen, was bedeutet denn dieses, ohne mich könnt ihr nichts tun. Ja, denken, ja, das ist vielleicht geistlich gesehen, natürlich vor Gott können wir nicht bestehen. Aber wir sind ja mehr als nur Geist, wir sind Körper, Seele, Geist. Wir sind ganzheitlich. Und vielleicht ist es ein bisschen so, wie wir mit Gottes Kraft umgehen, wie beim Mopedfahren. Ja, heute ist ja wieder voll in Mofa zu fahren, ja, bei den jungen Leuten. Und da kennt man das, wenn du mit dem Moped fährst, und der Sprit leer ist, was machst du? Stellst den Hahn um auf Reserve. Ja, und dann geht es nochmal ein Stück weiter und dann musst du irgendwann tanken, sonst bleibst du stehen. Und ich glaube, in unserem geistlichen Leben ist es oft genauso. Wir fahren, wir leben unser Leben und denken, ja, man kriegt das ja alles ganz gut hin. Und auf einmal wird der Tank leer, unser geistlicher Tank ist leer. Und dann stellen wir auf Reserve um, auf Jesus, bis wir irgendwann nochmal auftanken. Ja, kann man nochmal schön auf Reserve stellen und sagen, oh ja, Jesus ist so der Reservetank. Also ist Gott wirklich meine Kraft oder ist er nur die Reserve, wenn es bei mir nicht mehr reicht? Und wisst ihr, was dann immer war, wenn man gefahren ist und bist auf Reserve gefahren, dann hast du getankt und was hast du vergessen? Hebel zurückzustellen. Fährst die ganze Zeit auf Reserve und was passiert denn? Irgendwann bleibst du stehen, weil du vergessen hast, den Hebel umzustellen, weil du bis zum Anschlag fährst. So ging es mir zumindest mal. Und ich glaube, dass das bedeutet, wenn Gott wirklich unsere Kraft ist, dann fahren wir quasi ständig auf Reserve und vertrauen darauf, dass die nächste Tankstelle kommt, ja, um mal bei dem Bild zu bleiben. Zu sagen, Jesus, ich fahr auf Reserve, sprich, ich habe keinen Reservetank. Du bist meine Kraft. Und nicht einfach nur der letzte Tropfen, der übrig bleibt, wenn ich halt zu Ende bin mit dem, was ich leisten kann oder mit dem, was ich tue oder mit dem, was ich glauben kann. Gott möchte uns nicht mit seiner Kraft im Alltag unterstützen. Er möchte unsere Kraft sein. Ohne ihn können wir nichts tun. David, der König, der ist am Ende. Aber in seiner tiefsten Verzweiflung und im größten Gefühlschaos schmeißt er sich in Gottes Hände, die gar nicht da zu sein scheinen. Und das finde ich stark. Ich will euch ermutigen, den Psalm weiterzulesen und das zu tun, was David getan hat. Einmal ganz praktisch. Schreib einmal auf, wie dir es geht, was dich so beschäftigt. Und lerne zu beten und mit Gott in Kontakt zu treten, wie David das getan hat, um diese Leidenschaft nicht zu verlieren. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wo bist du? Zu sagen, ich gebe mich nicht mit weniger zufrieden als mit deiner Gegenwart. Gott, ich danke dir, dass du uns das versprochen hast, dass mit dir Leben keine Religion ist, keine Dinge tun zu müssen oder uns deine Nähe erarbeiten zu müssen oder negative Gefühle wegbeten oder wegfasten zu müssen oder mit irgendeiner Übung in eine nächste Stufe zu erreichen. Leben mit dir ist großartig und es ist eine Katastrophe, wenn wir deine Gegenwart nicht erleben und erfahren. Danke, dass du uns durch solche Zeiten trotzdem durchträgst. Aber es ist nicht der Normalzustand. Hilf uns, das nie zu vergessen und alles dafür zu tun, in deine Nähe zu kommen. Amen.